Also guten Abend. Guten Abend, liebe Geschwister. Nach der Pause zu der Bibelstunde zum Petrusbrief. Wir haben Stunde Zeit, wieder im Petrusbrief uns mit dem Petrusbrief zu beschäftigen. Wir wollen den nächsten Abschnitt miteinander anschauen. Und bevor wir das tun, will ich Grüße ausrichten von Alex Haas, hat mich angeschrieben. Und er hört gerade zu, von daher möchte ich zuerst dich, Alex, grüßen und deine Familie. Und er hat wieder die nächste Chemo gehabt und dementsprechend muss er zu Hause jetzt sein und lässt die Gemeinde herzlich grüßen. Und wir wollen auch gleich im Gebet an ihn denken, das wäre gut. Und auch einfach an alle, die heute nicht da sein können und die Leidenden, die Kranken, die Mitleidenden, dass sie einfach ins Gebet mit hineinnehmen und auch für diese Bibelstunde bitten, dass Gott Segen schenkt, dass wir sein Wort verstehen, dass es in unserem Herzen Raum gewinnt und dass es auch unseren Glauben stärkt und fördert. So, ich lade euch herzlich ein. Vielleicht stehen wir noch einmal. Schauen wir noch auf. Amen. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Es weist uns den Weg. Zu dir, Jesus Christus, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Zu dir wollen wir kommen und von dir dieses Leben empfangen, die Fülle, das Wasser des Lebens umsonst. Herr, so bitte ich dich, Herr, erquicke uns, stärke uns, schenke uns Ausrichtung und Nahrung und Kraft. Herr, wenn wir dein Wort betrachten, danke, Herr, dass du es uns gibst, Herr, dass wir eine Ausrichtung haben. Danke, danke dafür. Ich möchte dich bitten, Herr, für die Geschwister, die heute nicht da sind, die krank sind, die in ihrem Leiden, ihrer Not zu Hause sind oder im Krankenhaus sind oder fern sind, sei ihnen in besonderer Art und Weise nahe. Stärke sie, lass sie deine Gegenwart erfahren durch deinen Geist, die Verbundenheit mit ihnen. Segne all die, die heute am Telefon dran sind und das hören. Lass es zum Segen werden, zur Erbauung, zur Ermutigung. Darum bitte ich dich vom ganzen Herzen. Amen. So, ich bitte euch, den Petrusbrief aufzuschlagen. Kapitel 1. Wir wollen uns den nächsten Abschnitt anschauen gemeinsam. Aus dem ersten Kapitel, die Verse 6 bis 9, das ist der nächste Abschnitt, durch den ich gerne mit euch durchgehen würde und etwas genauer hinschauen. Ich möchte ihn lesen. 1. Petrus 1, Vers 6 bis 9. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch das Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seelen. Das sind die Verse, mit denen wir uns jetzt eine Weile oder eine Zeit beschäftigen wollen und ich gerne mit euch durch diese Verse gehen möchte. Es gibt Themen und Bibelabschnitte, über die es einfacher ist, aus Distanz darüber zu reden. Sowohl aus zeitlicher Distanz, wie auch aus persönlicher Distanz. So ein Abschnitt gehört für mich dazu. Texte, in denen es um Prüfung geht, um Versuchung geht, um Leiden geht und den Umgang damit ist wesentlich einfacher damit, aus Distanz mit jemandem darüber zu reden, der vielleicht im Leid und in Anfechtungen, Prüfungen, in schwierigen Zeiten ist und mit dem zu reden, dem Trost zuzusprechen und die Bedeutung zu erklären. Eine gewisse Distanz verschafft einem Freimütigkeit und Klarheit und Verständnis und man kann vieles darüber sagen. anders verhält sich, wenn man selbst in dem Leid ist. Und dann ist natürlich vieles von dem, was man rational und vielleicht inhaltlich glaubt und verstanden hat und annimmt, dann das macht dann doch etwas nicht anderes, aber da geht man doch etwas anders damit um. Und dann wird das Ganze persönlich. Und wenn es persönlich wird, wird es schwierig. Und das ist so ein Text, über den man mit einer gewissen Distanz, ich sag mal, über Leiden, wenn man durch Leiden gegangen ist und dann eine gewisse Zeit vergangen ist, man hat das alles reflektiert und bedacht und verstanden, dann darüber zu reden, ist etwas einfacher, als wenn man mitten in diesem Prozess ist, dann ist es nicht so einfach. Und, oder aus der Distanz, wie gesagt, von, dass man jemanden oder mit jemandem darüber redet, der ein Leid hat, aber man selber gerade vielleicht nicht mittendrin steht. Ich habe das Gefühl, also in der Bibel gibt es eine Zahl, die synonym für Prüfung, Versuchung, Läuterung, Heiligung steht. Kennt ihr diese Zahl? 40. Und ich habe das Gefühl, mit 40 ging es bei mir richtig los. Mit meinem 40. Geburtstag habe ich gesagt, so ging wurde das Feuer etwas heißer, habe ich das Gefühl, und die Prüfungen etwas größer und die Versuchungen etwas schwerer. Und von daher ist dieser Text gerade für mich sehr, sehr, sehr herausfordernd. Ich kann schwer über ihn jetzt aus einer gewissen Distanz reden, sondern ich fühle mich mittendrin in diesem Text. Und das war für mich eine sehr große Herausforderung jetzt bei der Vorbereitung der Bibelstunde oder den Bibelstunden, diesen Text richtig zu fassen. Und zugleich eine große Hilfe und ein großer Trost für mich, dieser Text. Er richtet einen aus, er hilft bestimmte Dinge, die um uns herum passieren, um mich herum passieren, in meinem Leben auch passieren und in eurem bestimmt auch, die in gewisser Weise einzuordnen in das ganze Bild der Herrschaft Gottes, in das Bild seiner Souveränität, in das Bild der Herrlichkeit und das Ziel ist, worauf wir hinleben. Dieser Text hilft uns da, viele Situationen, Umstände in unserem Leben recht zu verordnen, damit man nicht an ihnen verzweifelt oder dass man anfängt zu hadern oder verbittert wird. Und dieser Text macht Hoffnung. Dieser Text macht Hoffnung und hilft auch jetzt in dieser Zeit, damit richtig umzugehen. Unser Abschnitt befindet sich ja mittendrin in Dreierblock. Die Verse 3 bis 5, die reden ja über die Zukunft, über die Herrlichkeit, die kommt. Aber das ist ja etwas, was noch kommt. Darauf richten wir uns aus. Ab Vers 10 bis 12 redet etwas, was vergangen ist. Und der Abschnitt, in dem wir uns beschäftigen, er redet von jetzt. Das ist mittendrin, nicht nur in der Zeit, wo Petrus den Brief schrieb, sondern gilt dir und mir und der Gemeinde Jesu in jeder Zeit, sozusagen in der Zeit, in der wir leben. Und von daher richtet es uns auf heute aus und gibt uns die richtige Perspektive. Es malt uns die lebendige Hoffnung oder die Ausrichtung der lebendigen Hoffnung für jetzt. Darf ich euch ganz kurz hineinnehmen? Um zu diesem Abschnitt euch kurz hinzuführen. Ich bemühe mich wirklich sehr, sehr kurz zu machen. Der erste Abschnitt der Zukunft hat uns die Herrlichkeit des Erbes vor Augen gemalt, was uns erwartet. Und das ist absolut notwendig, dass wir da Klarheit darüber haben, damit wir mit den Umständen heute richtig umgehen können. Diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung der Herrlichkeit vor Augen zu haben, im Herzen zu haben, im Glauben sie zu fassen. Sie hilft, das Heute zu leben und das Heute zu überwinden. Und diese Herrlichkeit des Erbes hat zwei Dinge, haben wir gesehen. Es ist die Sicherheit des Erbes, das heißt, dieses Erbe, das uns erwartet, ist sicher bei Gott, weil es bei Gott ist, im Himmel ist es sicher. Und uns wird versprochen, es ist schon bereitet für euch, es wartet auf euch. Das werden wir erben, das ist das Erste, also diese Herrlichkeit, dieses Erbe ist sicher. Aber nicht nur das Erbe ist sicher, sondern auch die Erben sind sicher. Und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, dass wenn diese Wahrheit verstanden, geglaubt und im Herzen aufgenommen ist, sie etwas mit uns macht und machen soll, das uns hilft, das heute zu leben. Es soll in uns ein Jubel und eine Freude und eine unaussprechliche Freude auslösen. Die eine Freude, die, ich sag so, den Verstand übersteigt. Eine Freude und einen Frieden, die nicht von den äußeren Umständen abhängig ist. Es ist, ich sag so, es ist recht einfach, wenn die Umstände stimmen, Freude und Jubel zu haben. Es muss uns was, es widerfährt uns was Gutes, was Positives, es macht was mit uns und es bewirkt Freude, die äußeren Umstände. Und solange die äußeren Umstände gut sind, kann es in uns auch diese Freude schaffen, aber diese Freude ist eben dann nur so begrenzt auf diese äußeren Umstände. Verändern sich die äußeren Umstände, dann schwindet auch diese Art der Freude und Trauer kommt und Betrübnis kommt. Wir reden hier von einer Freude, die nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Eine Freude, deren Anker im Himmel ist und unsere Seele da verankert ist und eine Freude, die daher ihre Kraft und ihre Ausrichtung holt und nicht von hier, nicht von dem, was sichtbar ist und jetzt ist, sondern von dem, was kommt. Und nur das kann diesen Halt geben, diese Ausrichtung geben und diese Freude geben. Und zu dieser Quelle zu kommen und diese Sicht zu bekommen und diese Offenbarung zu erfahren und diese Freude zu erfahren und empfinden, dafür bete ich jeden Tag gerade. Für mich und für uns, für mich ist das der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. So dass da etwas geschieht, was man rational vielleicht gar nicht mal richtig fassen kann. Also, die Herrlichkeit des Erbes. Das Erbe ist sicher für uns und wir sind sicher, dass der Erbe ist sicher. Warum? Zwei Dinge werden uns genannt, warum wir sicher sind. Das erste ist, weil Gottes Kraft es vermag. Und das zweite ist, weil es durch Glauben ist und nicht aus Werken ist. Das ist der Grund, warum dass wir die Sicherheit und die Gewissheit und die lebendige Hoffnung haben können, wir werden es erben. Es liegt an Gottes Kraft und nicht an meiner Kraft. Es liegt am Glauben und nicht am Werk. Das heißt nicht aus eigener Anstrengung, sondern aus Glauben. Wir nehmen im Glauben wahr, dass es so ist. Und das ist diese Herrlichkeit dieses Erbes, diese Sicherheit. Jetzt kommen wir zu unserem Abschnitt. Und das mag überraschen. Und für mich war das sehr überraschend, das, was Petrus schreibt oder was das Wort Gottes hier offenbart. Lasst mich euch nur ganz kurz Vers 5 vorlesen und dann in Vers 6 überleiten. Hier steht, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Also nochmal der Ausdruck, die Kraft Gottes und der Glaube, Gott bewahrt uns, er vermag uns zu bewahren, bis zu der Herrlichkeit der Offenbarung Jesu Christi. Also auf die letzte Zeit vermag er uns durchzutragen, vermag dich und mich zu bewahren. Und jetzt schaut mal, wie er das tut. Und das ist Vers 6 und das ist das Überraschende. Darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als des vergänglichen Goldes. Liebe Geschwister, wie bewahrt Gott deinen und meinen Glauben? Das Überraschende und das Provozierende und das vielleicht etwas Befremdliche ist, er bewahrt dein Glauben nicht, dass er dich vor Prüfungen und Versuchungen fernhält. Die Bewahrung des Glaubens ist nicht, dass du nicht versucht und nicht geprüft wirst, dass du bewahrt bist von allen Schwierigkeiten des Lebens. Das ist nicht die Art, dass Gott garantiert, ich bringe dich schon ans Ziel, ich werde dafür sorgen, dass du nie in Prüfungen gerätst. Ich werde dafür sorgen, dass du nie versucht wirst und weil du nicht versucht wirst, wirst du ja nie fallen und weil du nicht fällst, wirst du sicher ankommen. Das ist es nicht. Die Bewahrung, die Kraft Gottes und der Glaube, der dich ans Ziel bringt, oder andersrum, die Bewahrung geschieht durch Versuchungen. Oder andersrum, die Art, wie Gott dich zum Ziel bringt, sind Versuchungen. Und das ist etwas, ich weiß nicht, was es mit euch macht, aber das ist auf ersten Blick etwas befremdlich. Und ich möchte mit euch etwas den Text anschauen, wie der Text uns das entfaltet, warum das so ist. Darf ich so formulieren? Es sind die Versuchungen. Wir können das Wort genauso als Prüfung übersetzen. Prüfung finde ich besser, weil die Prüfung mehr das Werk Gottes an uns betont, als die Versuchung, das Herz oder die Sünde oder die Begierde, die an uns kommt. Sondern ich will das so sagen, die Art, wie Gott uns ans Ziel bringt, ist, dass er uns versucht. Die Art, wie er unseren Glauben stärkt, dass er unseren Glauben stützt, dass er unseren Glauben reinigt und heiligt und letztendlich vollkommen macht, ist der Weg durch Prüfungen und Versuchungen. Damit wir das Ziel erreichen, muss er das an uns tun. Und das ist etwas, was nicht einfach anzunehmen, wie ich sagen, zu schlucken ist. Petrus schreibt: Darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid, damit, und dann kommt der Grund, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes. Dass das euer Glaube kostbar ist als Gold, das vergänglich ist. Euer Glaube ist aber nicht vergänglich. Und euer Glaube, damit er noch kostbarer ist als das, was vergänglich ist, braucht es mancherlei Versuchen und Prüfungen. Das hat mich sehr herausgefordert, zum Nachdenken, mein Leben selbst zu reflektieren und meine Situation. Und wenn ich ehrlich bin, ist das genau die Wahrheit. Stellt euch oder reflektiert oder prüft mal euer Glaubensleben. Wann seid ihr geistlich am meisten gewachsen? Als ihr in keinerlei Versuchungen, in keinerlei Prüfungen, in keinerlei Schwierigkeiten oder Widerständen wart, ist da euer Glaube floriert, habt mehr Gotteserkenntnis bekommen, seid ihr fester in ihm gegründet worden. Wenn ich mein Leben anschaue, möchte ich keine einzige Zeit der Bedrängnis und Versuchen wieder erleben. Es gibt Zeiten, da habe ich nur Angst dran zu denken. Aber ich weiß, dass diese Zeiten etwas aus mir und mit mir gemacht haben, was ich ohne sie niemals hätte haben würden. Ich weiß, dass in diesen Zeiten ich Gott näher war als sonst in welchen Zeiten. Dass Gott sich in einer Art und Weise mir in dieser Zeit offenbart hat, wie ich sonst das nicht erlebt habe. Wann war das? Es waren diese Zeiten, oder? Es sind diese Zeiten der Prüfung, der Versuchung, die eigentlich unseren Glauben stärken und fördern und dem Ziel letztendlich näher bringen. Mancherlei Versuchung, wenn es nötig ist. Lasst uns dann etwas darüber nachdenken, über dieses, wenn es nötig ist und mancherlei Versuchungen. Ich würde gerne Schritt für Schritt durch diesen Text gehen. Aber zuerst, bevor wir jetzt einfach mal wieder langsam durch den Text gehen und ich würde sagen, fast jeden Satz einfach mal in die Hand nehmen, ein bisschen genauer anschauen, wieder hinlegen, den nächsten nehmen und einfach da uns durcharbeiten. Einfach diese Grobausrichtung, warum Petrus das hier schreibt. Er sagt, wir sind sicher. Und wir sind garantiert. Und eure Versuchen und Prüfungen tragen dazu, dass ihr das Ziel erreicht. Die sind notwendig. Wir würden das ganz anders einordnen. Man erfährt Versuchen und Prüfungen, Widerstände und sagt, warum, 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 warum? Und wo ist Gott? Und warum lässt es gerade jetzt zu? Und all diese Dinge. Und Petrus sagt, damit ihr das einordnen könnt, was in eurem Leben passiert, sage ich euch, es ist notwendig, damit ihr das Ziel erreicht. Damit ihr das Ziel erreicht. Als kurze Ausrichtung, Römer Kapitel 5. Das, was ich am Anfang gesagt habe, ich würde gerne über dieses Thema distanziert reden und wenn ich das sage, dann macht das was mit mir. Das ist keine Theorie, dass man. ich sage so, ich würde gern anders in den Himmel kommen, ohne Schwierigkeiten, ohne Prüfungen, ohne Versuchungen. In Römer Kapitel 5, ab Vers 1 möchte ich etwas lesen. Paulus schreibt hier, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also wir sind gerettet worden aufgrund des Erlösungswerken Jesus Christus. Und jetzt sagen wir, rühmen uns. Wessen? Der Hoffnung, dieser lebendigen Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes, bei ihm zu sein und diese Herrlichkeit zu erben. Paulus spricht von diesem Erbe, von dieser Herrlichkeit Gottes, von dieser lebendigen Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Und schaut mal, was er sofort dann schreibt, Vers 3, ähnlich wie bei Petrus. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Ganz ehrlich, tun wir das. Rühmen uns wirklich der Bedrängnisse. Wir rühmen uns der Herrlichkeit, der Hoffnung. Ja, so Herr, guck mal, was wir kriegen. Aber wir rühmen uns nicht der Bedrängnisse. Die möchten wir nicht. Und die Schrift richtet uns da aus bezüglich der Bedrängnisse. Und Paulus schreibt sogar, wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Warum? Da wir wissen, dass die Bedrängnisse Ausharren bewirkt. Dass Bedrängnisse Ausharren bewirkt. Also, die Bedrängnisse werden in uns eine Frucht schaffen. Und was ist die Frucht? Ausharren. Das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Diese lebendige Hoffnung. Das heißt, die Bedrängnisse tragen dazu bei, dass wir geistlich gefestigt werden im Glauben und dass unser Glaube durch die und in den Bedrängnissen sich als echt erweist, sich bewährt und somit eine begründete und eine glaubhafte Hoffnung ist, keine Illusion, sondern dass wir wirklich eine Sicherheit haben, ich bin ein Kind Gottes. Was denkt, liebe Geschwister, warum prüft Gott unseren Glauben? Damit er erfährt, ob wir wirklich glauben oder nicht, damit er erfährt, ob wir wirklich echt sind oder nicht, damit er erfährt, ob unser Glaube echt ist oder nur oberflächlich, auf Menschen grundgebaut oder gegründet im Heiligen Geist. Der Herr weiß es, oder? Und sogar vor grundlegender Welt weiß er das. Die Prüfung geschieht in erster Linie nicht für ihn, die Prüfung geschieht in erster Linie für dich und für mich, für uns, damit wir erkennen, damit wir sehen, ob unser Glaube echt ist. Damit wir sehen, ob unser Glaube kostbarer ist als das vergängliche Gold. Und dazu ist es notwendig. Und schaut mal, wie positiv die Bibel darüber redet. Sie redet in erster Linie, das hat natürlich einen negativen Aspekt, aber sie redet in erster Linie positiv. Die sagt, schaut mal, da kommen die Bedrängnisse und da kommen die Versuchungen, da kommt das Feuer und da werden die geläutet. Und schaut mal, was dabei herauskommt. Ausharren. Und durch das Ausharren sehen wir, wir sind bewährt. Und wenn wir bewährt sind, ja, dann sind wir Kinder Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir eine lebendige Hoffnung. Also es ist ein Werk Gottes an dir und mir, um dir und mir oder in dir und mir eine lebendige Hoffnung zu schaffen. Eine Bestätigung ist, oder anders gesagt, Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. Wenn wir ein klares Bild in der Schrift haben, wie diese Heilsgewissheit oder was sie bedeutet und das verstanden haben, dann wird dieses Erleben uns das bestätigen und wir werden die Zuversicht haben, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Dann müssen wir nicht von Tag zu Tag, an einem Tag denken wir sind es und an einem anderen Tag denken wir sind es nicht, sondern wir haben die Gewissheit. Lass uns Vers 5 nochmal weiter, oder Vers 4. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Auf diesen Vers komme ich im Laufe der Auslegung der Verse im Petrusbrief noch sofort zurück. Also das gucken wir uns noch genauer an. Also die die Art, wie Gott die Seinen bewahrt, durch Kraft und Glauben, sind Versuchungen und Prüfungen. Andersrum, es ist das Mittel Gottes. Es ist das Werkzeug Gottes, die Seinen zu bewahren. Gucken wir uns das genauer an, unseren Abschnitt. Also das war eine kurze Hinführung, dass wir von der Thematik verstehen, was es hier in unserem Abschnitt geht, im Petrusbrief. Darf ich euch ganz kurz einen Überblick geben, wie das ein bisschen aufgebaut ist. Diesen zweiten Teil, der von der Gegenwart spricht, in Vers 6 heißt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, also er spricht jetzt von jetzt, und das ist der Abschnitt, der eben in die Gegenwart hineinspricht. Diesen können wir wiederum in drei Teilen aufteilen. Oder ich habe es zumindest getan, um uns das ein bisschen greifbarer und verständlicher zu machen. Mir hilft das, so einen Überblick zu bekommen, dass ich weiß, um was geht's. Kennt ihr das? Ihr lest einen Text, ich weiß nicht, wie oft habt ihr schon Petrusbrief jetzt gelesen, vor allem diesen Abschnitt, und man denkt, kennt man. Man hat schon so oft gelesen oder andere Texte. Mir hilft das, wenn ich den Text nehme und dann wirklich jedes Wort oder jeden Satz extra nochmal nehme, nochmal anschaue und dann wieder zurücknehme, nehme nochmal und auf einmal entdecke ich Dinge, die ich bei so einem Lesen einfach sonst über... Weil man, ich weiß ja, um was es geht und dann merkt man, da ist noch mehr, als ich gedacht habe. Oder vielleicht sogar, dass man das Eigentliche sogar da überfliegt. So hilft mir das ein bisschen, das zu gliedern. Ich habe versucht, diesen Abschnitt Verse 6 bis 9 unter drei Punkten zu gliedern. Bewährung des Glaubens, Kennzeichen des bewährten Glaubens und das Ziel des bewährten Glaubens. Also dieser Abschnitt spricht von der Notwendigkeit der Bewährung unseres Glaubens. Das ist der Abschnitt. 3 bis 5 sagt, unser Glaube, oder wir sind sicher, wodurch? Weil durch Gottes Kraft und den Glauben, den er uns gegeben hat, sind wir sicher. Die Frage ist ja, aber was, woher weiß ich, dass dieser Glaube wirklich dieser Glaube ist? Die ganze Frage nach der Heilssicherheit und Verlierbarkeit des Heils, all das steckt hier mit drin. Und der Abschnitt spricht, woran offenbart sich dieser Glaube, der sicher ist? Und Petrus schreibt an dem bewährten Glauben. Andersrum, woran erkennt man einen Glauben, der wirklich dieses Erbe empfängt? Woher weiß man, dass dieser Glaube von Gott ist und nicht eben von Menschen? Und was wir hier haben, dieser Glaube, der bewährt sich. Vor allem, der bewährt sich in Prüfungen, in Versuchungen. Dieser Glaube hat eine Frucht, es gibt ein Kennzeichen des Glaubens. Was ist das Kennzeichen des Glaubens? Woran erkennt man, ob der Glaube, den wir haben, echt ist? Das ist Vers 8. Guckt mal kurz Vers 8 an. Was würdet ihr sagen? Woran erkennt man, den ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt? Echter und bewährter Glaube liebt Jesus, glaubt Jesus und jubelt, freut sich an Jesus. Das ist bewährter Glaube. In Versuchungen, in Prüfungen, in Schwierigkeiten liebt man trotzdem Jesus. Und man vertraut ihm trotzdem. Und weit mehr, man freut sich an ihm. Man ärgert sich nicht an ihm, man freut sich an ihm. Das ist ein Prüfkriterium. Und dieses Kriterium ist sehr einfach. Ich hoffe, ihr kennt alle den Unterschied zwischen dem, dass man sagt, ich liebe dich, theoretisch, und es wirklich zu fühlen, vom Herzen zu sagen, ich liebe dich, und das nicht nur zu meinen, sondern es zu haben. Kennt ihr das? Ich hoffe, ihr Verheirateten alle, ihr wisst, von was ich rede, und ihr nickt zwar nicht, aber ihr denkt so. Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Sagen, ich liebe dich, und dann wirklich lieben. Vom Herzen lieben, mit unaussprechlicher Freude sich über den zu freuen. Das ist das Kennzeichen echten Glaubens. Aber dazu noch mehr. Also, der erste Abschnitt beschreibt die Bewährung des Glaubens. Das hat mit Versuchung zu tun. Der zweite Abschnitt, das ist Vers 8, ist das Kennzeichen des echten Glaubens. Das hat was mit der Liebe und dem Glauben, mit der Freude an Jesus zu tun. Vers 9, das ist das Ziel dieses bewährten Glaubens. Das ist die Erlösung der Seelen. Das ist die Rettung der Seelen. Was das bedeutet, das gucke ich mit euch an. Okay? Also Vers 6 bis 7, Vers 8 und Vers 9 in diesen drei Schritten. Ich hoffe, ihr könnt mir soweit folgen. Ich möchte euch einfach in diesen Abschnitt mit hineinnehmen. Jetzt sind wir drin. Jetzt habe ich die Einleitung gemacht und ich hoffe, euch einigermaßen gut vorbereitet auf das, was wir jetzt gleich betrachten werden. Also, die Bewährung, der erste Abschnitt, Vers 6 bis 7, die Bewährung des Glaubens. Darin jubelt ihr, die ihr eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid. Ich möchte zuerst, darin jubelt ihr. Ein interessanter Ausdruck, darin jubelt ihr. Worin jubelt ihr? Warum? Wenn das heißt, darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, jubelt man über, habe ich das, ist das hier? Darin jubelt ihr, ihr seht es genau. Über was jubelt man? Dieser Jubel, der hier beschrieben ist, ist ein freudiger Ausdruck, der sogar körperlich sichtbar gezeigt wird. Also es ist ein Jubel. Ein Ausdruck der Gefühle. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht, diese Stelle. Im Angesicht dessen, nämlich der Probung, der Versuchung, der Prüfungen. Petrus schreibt, darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, mancherlei Versuchen, betrübt worden seid. Das ist nicht ein Widerspruch. Man jubelt und ist betrübt. Wie oft hat man das vielleicht auch gelesen, gehört, wir sollen uns in Versuchen und Prüfungen und Leiden uns freuen, richtig? Wie geht das? Während man weint, zieht man ein Gesicht des Lächelns auf und sagt, ist schon gut oder keine Ahnung, zum Preis einer Herrlichkeit? Und wie macht man das? Jubelnd betrübt sein. Freuend traurig sein. Ist es möglich? Ich glaube nicht, dass die Schrift sagt, in den Betrübnissen freut euch. Also, das heißt, darin jubelt ihr. Worin? Jubeln wir wegen den Versuchungen? Wegen den Prüfungen? Wir jubeln über das, was Vers 3 bis 5 uns gesagt ist. Wir jubeln über die Hoffnung der Herrlichkeit. Das darin jubelt ihr, bezieht sich, Petrus schreibt und sagt, ihr seid sicher. Ihr seid sicher. Die Hoffnung ist sicher. Das Erbe ist sicher. Ihr seid durch Gottes Kraft aus Glauben sicher. Und in den Leiden, in diesen schwierigen Situationen sagt, das ist der Grund eurer Freude. Das ist der Grund des Jubels. Man jubelt nicht, man guckt die Schwierigkeiten, die Umstände an und sagt, juhu, mich freut sehr, dass ich das jetzt durchmachen muss. So was Schönes habe ich noch nie erlebt und das bringt in mir große Freude. Das wäre Heuchelei. Sondern die Ausrichtung ist in der Betrübnis und im Leid, sich diese Hoffnung der Herrlichkeit vor Augen zu haben. Und in ihr und darin, in dieser Hoffnung, den Jubel und die Freude zu finden und darin die Freude zu bekommen. Das ist diese Perspektive und darum sage ich sie, darum beginnt Petrus, und das ist so wichtig, dass eigentlich die Lehre der Sicherheit in Gott eigentlich ein Grund zum Jubeln sein soll und nicht zum Ärgernis. Es ist ein Grund, dass wir jubeln sollen. Wenn es heißt, darin jubelt, in was? Ja, weil wir bewahrt werden durch die Kraft Gottes. Das ist der Grund des Jubelns. Dass Gott uns vermag, durch die Versuchungen und Prüfungen durchzutragen. Dass er vermag, uns in diese Zeit ans Ziel zu bringen. Weil das eine kleine Zeit ist, weil das nur mancherlei Versuchungen ist. Weil er vermag. Das ist der Grund des Jubelns. Und nur so kann ich das verstehen und auch annehmen, dass man in der Betrübnis diese Perspektive auf Gott ausrichtet, auf den souveränen, allmächtigen Schöpfergott, der gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Und darin ich meinen Halt finde, in Christus Jesus, der alles für mich vollbracht hat. Und ich in ihm den Zugang zum Vater habe. Da habe ich meine Seele, oder da verankere ich meine Seele, da klammere ich mich dran. Und das ist der Grund meiner Freude. In diesem jubeln wir. Wir jubeln, weil wir durch und trotz der Prüfungen und Versuchungen und gerade dadurch, weil Gott es vermag, wir das Ziel erreichen. Geht mal mit mir kurz in den Jakobusbrief. Ich möchte euch das kurz mal anhand ein paar Stellen belegen und vertiefen. Jakobusbrief. Kapitel 1. Ab Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder eben Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Was ist das Ziel von mancherlei Versuchungen und Prüfungen? Ein vollkommenes Werk. Das heißt, das Ziel, warum das geschieht, ist, uns vollkommen zu machen, ans Ziel zu bringen. Das ist der Grund. Und nur so kann man es verstehen, haltet es für lauter Freude. Wie? Wenn ich weiß, dass das mich zum Ziel bringt, dass Gott das macht, damit ich das Ziel erreiche, damit ich das Erbe bekomme und sicher bin. Nur diese Perspektive kann in uns den Jubel und die Freude, wenn wir das nicht haben, ist das Schicksal, Zufall, irgendwann Mitleid, selbst, keine Ahnung, immer ich. Ihr versteht, was ich meine. Und jetzt schaut mal Vers, oder ich lese noch, ich habe es nicht zu Ende gelesen, vollkommen und vollendet seid und nichts Mangel habt. Ach doch, habe ich gelesen. Jetzt Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, die Frau auch. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das ist das Kennzeichen des bewährten Glaubens. In den Versuchungen, Jesus zu lieben. Immer noch zu lieben, trotzdem zu lieben. So, glücklich, glückselig, zu beneiden ist der, der durch die Versuchungen oder in den Versuchungen, dessen Glaube gestärkt, gefestigt, sich als echt erweist, bewährt sich erweist. Wie? Oder warum? Weil er dann den Siegeskranz bekommt. Was ist der Siegeskranz? Das ewige Leben. Das ist unser Erbe. Und wer bekommt es? Wer ihn liebt. Wer ihn trotzdem liebt. Wer nicht sich an ihm ärgert. Jesus hat das dem Johannes den Täufer gesagt. Nachdem er gesagt hat, bist du's? Und er sagt, das bin ich. Und dann sagt er, und glückselig ist der, der sich nicht an mir ärgert. Das heißt, der sich nicht daran stößt. Und dann ist Johannes der Täufer im Gefängnis. Und was wartet auf ihn? Die Hinrichtung. Und er sagt, ich bin's. Und wisst ihr, was er übrigens sagt? Ich bin gekommen, um was zu tun. Woran erkennt man den Messias? Blinde sehen, Lahme gehen und dann Gefangene zu befreien. Sagt Johannes, ja, wunderbar, das bin ich. Sitz gerade im Gefängnis. Und dann sagen, glückselig, dass sich nicht daran ärgert. So. Also, der Jubel und die Freude liegt darin, dass Gott dass es Gottes Kraft ist. Dass es Gottes Kraft ist und seine Macht ist, die uns durch die Versuchungen und durch die Prüfungen zum Siegeskranz bringt, ans Ziel bringt. Warum das so ist, müssen wir im Einzelnen uns anschauen. Aber ich allein das, also mein Zeugnis und mein Erleben, das finde ich in meinem Leben, das, was die Schrift sagt, dass durch diese Zeiten etwas mit mir passiert oder in diesen Zeiten etwas passiert, es bringt das Innere nach außen und das Gott offenbart. Und ja, ich will nicht zu viel vorgreifen. Wir werden gleich über die Notwendigkeit reden, also gleich, je nachdem. Der Jubel besteht darin, weil es notwendig ist, damit wir das Ziel erreichen. Hebräer Kapitel 12. Ein bisschen zurückblättern, nicht viel. Ab Vers 6. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Das ist sehr herausfordernd. Damit ihr das Ziel erreicht, sagt er, muss Gott uns züchtigen. Mancherlei Prüfungen, Versuchen müssen wir durch. Wir müssen das. Denn wenn wir das nicht, das tut er, weil er uns liebt und nicht, weil er uns nicht liebt. Und dessen wurden alle teilhaftig. Ich sage so, auf mancherlei Art und Weise. Und wie es bei jedem notwendig ist. Das ist keine pauschale Sache. Aber dann heißt es, wer das nicht erfährt, der ist nicht sein. Das ist schon. Wir schauen Menschen an, die kein Leid haben, dann sagen wir, guck mal, was ist das für ein Gott? Schau mal, denen geht's so gut. Als ob das der Segen ist, richtig? Und dann schauen wir die Menschen, die leiden, und sagen, die sind verflucht. Die Bibel sagt, die nicht leiden, die sind verflucht, die leiden, die sind Kinder Gottes. Das ist ein Paradox, oder? Die Bibel sagt, wenn Gott uns nicht züchtigen würde, würde keiner von uns das Ziel erreichen. Das ist der Punkt. Gott garantiert, dass die Seinen er bewahren wird. Jesus hat sich dafür ausgesprochen. Jesus hat gesagt, Vater, bewahre sie in deinem Namen. Wird Gott dem Sohn eine Bitte ausschlagen? Gott selbst, Christus selbst, verpflichtet sich dafür. Damit das geschieht, muss er mit uns diesen Weg gehen. Das ist die Art und Weise, wie er uns bewahrt. Denn wenn er es nicht tun würde, wenn er uns sich selbst überlassen würde, da würde keiner gerettet. Da würde keiner an ihm bleiben. Da würde keiner mehr an ihn glauben. Schwer, schwer, schwer. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, wer sind alle? Alle Kinder Gottes. So seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger ohne und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, das ist manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal gar nicht gut, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist die Notwendigkeit. Damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude. Also die Züchtigung selbst, das Leid, das man durchgeht, das ist nicht die Freude. Da jubelt man nicht darin. Das ist Leid. Sondern Traurigkeit zu sein. Das scheint für uns, ist so, oder? Also so ist es bei mir. Traurig. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das, was aber daraus erwächst, ist Gerechtigkeit. Die Frucht der Gerechtigkeit, das ewige Leben. die Freude und die Ausrichtung liegt darin, in diesem Wissen. Ich weiß nicht, wie ich sonst damit umgehen könnte. Und ich frage mich, was machen Menschen, die diese Perspektive nicht haben? Die ein Schicksal oder alles, was ich glauben, die diese Ausrichtung nicht haben. Für mich ist das meine lebendige Hoffnung. Für mich ist das mein Trost. Das heißt, womit tun wir uns so schwer, wenn es keinen Sinn macht, richtig? Wenn es sinnlos ist. Und wenn es sinnlos ist, dann sind wir nicht bereit, uns in irgendeine Weise dafür zu investieren. Aber wenn es Sinn macht, dann ist man bereit, auch die Kosten auf sich zu nehmen. Und die Bibel sagt, es macht Sinn. Auch wenn wir nicht auf alles eine Antwort haben, es macht Sinn. Warum? Es ist notwendig. Warum? Damit wir der Heiligkeit teilhaftig werden. Dass wir an ihm teilhaben können. 1. Korinther 11. Vers 17. Oh nein, nicht, das kommt noch, Entschuldigung, ab Vers 32. Vers 32. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Wenn wir Zucht erleben, wenn wir in Prüfungen und Versuchungen hineinkommen, wenn Gott uns richten muss, dann hat das ein Ziel, damit wir nicht verloren gehen. Seht ihr das? Das ist das Positive, das ist diese, damit wir nicht verloren gehen. Es muss geschehen. Freunde, ich sage das immer wieder, aber ich will das immer wieder betonen, damit das klar ist. Ich glaube nicht, dass der Mensch, ein wiedergeborener Mensch, aus sich selbst heraus an Gott bleiben kann. Solange wir in dieser Welt leben, sind wir versucht. Das Fleisch ist schwach, oder? Der Geist ist zwar willig, aber wie oft fallen wir? Wer vermag zu sagen, ich halte durch? Da muss er von sich selbst überzeugt sein, und das wäre schon die höchste Sünde. Ist ja ganz schön hochmütig. Und dem widersteht wiederum Gott. Wenn ich davon Sicherheit des Heils rede, dann rede ich nicht, dass es uns möglich ist, in dieser Welt sündlos zu leben und somit eine Gewissheit zu erlangen, wir können gerettet werden. Sondern die Gewissheit ist, weil Gott, oder damit wir nicht verloren gehen, weil wenn wir auf uns allein gestellt unseren Glauben leben müssten, um gerettet zu werden oder vollendet zu werden, wenn wir auf uns allein angewiesen wären, wären wir verloren. Damit wir nicht verloren gehen, muss Gott uns prüfen, muss er uns züchtigen, muss er uns durch diese Zeiten hindurchgehen, damit wir nicht verloren gehen. Das ist das Positive. Und das ist der Grund, oder das ist, wie Petrus die Leser sie hineinnimmt und in ihren schwierigen Situationen ihres Leidens, Lebens sagt, erklärt, warum geschieht das in ihrem Leben, was da geschieht. Und es ist nicht so, dass es, man sagt, man weiß es halt wann nicht. Man kann es im Detail nicht sagen, aber man weiß vom Ziel her, es ist notwendig. Offenbarung 3, Vers 19. Jesus sagt zu seiner Gemeinde, ich überführe und züchtige die, alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Die meinen. Die Gemeinde Laodicea gibt Jesus nicht auf. Wir haben sie schon lange aufgegeben. Er gibt sie nicht auf. Das heißt, in dieser Gemeinde gibt es seine. Und seine und diejenigen, die er liebt. Es gibt einen Psalm, der ist in letzter Zeit mir immer wieder größer und größer geworden. Ich habe es schon bei Vers 5 zitiert, deswegen werden wir jetzt nicht nachschlagen. Das ist Psalm 89, wo Gott verheißt und sagt, dass er den Bund, den mit dem Sohn geschlossen hat und mit seinen Nachkommen, dass er feststeht. Und dann sagt er, und wenn sie abfallen, werde ich sie nicht aufgeben, sondern ich werde sie züchtigen, damit sie nicht verloren gehen, damit sie ewig bei mir bleiben. So, das ist beim ersten Bund anders. Beim ersten Bund sind wir auf uns allein gestellt, auf unsere Fähigkeit, auf unsere Kraft. Im zweiten Bund ist Gott, der sich selbst dazu verpflichtet. Und wie macht er das? Er bewahrt durch Leiden und Schwierigkeiten. Ich möchte euch noch eine Stelle zum Abschluss zeigen, und zwar Apostelgeschichte 5. Ja. Die Frage ist, ich wiederhole es wegen Mikrofon, dann weiß ich, ob ich es auch gleich richtig verstanden habe, dass der Grund für die Züchtigung die Sünde ist in unserem Leben. Wir werden darauf, ich gebe gleich eine Antwort, aber wir werden tiefer eingehen, wenn wir dieses behandeln, für kurze Zeit, wenn es notwendig ist. Also es gibt eine Notwendigkeit und die müssen wir uns anschauen. Und diese Notwendigkeit ist nicht immer gegeben. Also die besteht erst, oder es gibt Zeiten, da gibt es diese Notwendigkeit, das ist eine. Aber grundsätzlich können wir sagen, wir sind ohne Sünde, dass es nicht notwendig ist, dass er mich und dich heiligt und reinigt und züchtigt. So, von der Ewigkeitsperspektive, er hat versprochen, mich ans Ziel zu bringen. Und in der Zeit heißt es, alles, was uns geschieht, dient uns zum Besten. Warum? Weil das etwas ist, was dich heiligt und reinigt und somit zu ihm bringt. Denn ohne Heiligung kann man Gott nicht schauen. So, das heißt, von der Ewigkeit her ist das ein Prozess und gerade wegen unseren, ich will nicht so weit vorgreifen, aber diese Notwendigkeit hat zwei Aspekte und die müssen wir uns anschauen. Das eine ist, die Prüfung und die Versuchung offenbart die Echtheit des Glaubens. Oder eben die Unechtheit des Glaubens. Das ist der eine Aspekt. Das heißt, durch diese, woher weiß man, dass was man gefunden hat, Gold ist? Ab ins Feuer, richtig? Genau, und dann zeigt sich, durch diesen Prozess der Läuterung kommt, sieht man die Echtheit des Goldes. Und dann kann man sagen, ist es wert, ist es nichts wert. So, das ist eine. Aber das andere ist, es kann sein, durch das Feuer zeigt, es ist nicht und das verbrennt es. So, diesen einen Aspekt gibt es. Also das Feuer und die Versuchung offenbart, ist es überhaupt echt oder überhaupt nicht echt. Das ist eine. Das andere ist die Reinigung. Das heißt, es offenbart sich als echt, aber da ist ganz schön viel Schlacke und Dreck und was weiß ich dran und das muss ab. Und das ist dieser Aspekt der Sünde und das wie da die Heiligung und das Ablegen all dieser Dinge. Und dieses Feuer der Prüfung und Versuchung bringt an die Oberfläche Dinge, ich sage es auch, von denen wir nicht ahnden, dass wir die haben. So, das ist notwendig, damit wir das Ziel erreichen. So hat es diese zwei Dimensionen. Auf der einen Seite das Hervorbringen der Echtheit und das andere ist Reinigen der Echten. So, ich hoffe, dass das einigermaßen, aber das ist so ein Punkt, wenn wir uns über die Notwendigkeit der Versuchung uns Gedanken machen. Also kurz nochmal zurück zur Apostelgeschichte, Kapitel 5. Ab Vers 40. Und als die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt waren, für den Namen Schmach zu leiden, Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Da kommt noch ein Aspekt der Freude und der Verfolgungen und der Versuchen und der Prüfungen, was letztlich auch das ist. Mancherlei Versuchen ist das damit begriffen. Aber dieses Verständnis, ihr Leid macht Sinn. Und zwar warum? Das ist bemerkenswert, voller Freude, weil sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesus Schmach zu leiden. Sie freuten sich, dass Gott für sie für wertvoll erachtete, dass sie für Christus und für ihn leiden dürfen. Das ist dieses Verständnis, wenn wir leiden, dann macht das einen Sinn, wir gehören ihm. Und er lässt uns an seinen Leiden teilhaben. Das ist tief. Und zu diesem Punkt zu kommen, zu dieser Freude zu kommen, bedarf es viel Gebet und viel Verständnis der Herrlichkeit Gottes. Oder andersrum, bedarf es des echten Glaubens, nämlich der Liebe zu diesem Herrn. Wir waren voller Freude gewürdigt worden, für seinen Namen Schmach zu leiden. Wir schließen ab die Bibelstunde, schlagen wieder Petrus auf. Ich lese nochmal Vers 6. Darin jubelt ihr. Das ist das. Darin jubelt ihr. Worin jubeln wir? In dem Wissen, in der Sicherheit, in dem Versprechen, dass Gott uns ans Ziel bringt, in der Gewissheit, dass seine Kraft uns zu bewahren vermag, nicht nur in, sondern gerade durch diese Versuchungen, wird er uns ans Ziel bringen. Die Versuchungen und Prüfungen sind kein Hindernis, sie sind das Mittel, das Gott die Seinen bewahrt. Ich wage es zu sagen, dass die Versuchen, die Prüfungen den echten Glauben an die Oberfläche bringen. Weil in ihnen der echte Glaube sichtbar gemacht wird, glänzend gemacht wird. Ja. Mit dieser neuen Perspektive, also für mich ist es ein Stück weit neu oder neu herausfordernd, damit umzugehen, das alles einzuordnen, was auch in meinem 40. Ja, geschieht, jetzt schon das 41. Das ist ein großer Trost. Großer Trost. Ich möchte beten. Schenke durch deinen Geist, dass wir das glauben können, dass wir das verstehen können, geistliche Erkenntnis, Herr. Dass das, was in unserem Leben geschieht, alles uns zum Besten dient. Und dass, wie Paulus es gesagt hat, dass es weder Himmel noch Erde noch Hohes noch Tiefes noch die Gewalt noch Mächte noch Gewalten noch Leid noch Schmerz, Verfolgung, Hunger, Durst, Schwert, egal was, nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Herr, lass uns fest werden in diesem Wort. Lass uns das annehmen und verstehen, Herr, und darin tiefen Trost finden. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, für all die Leidenden, die dir gehören, Herr, schenke einen Frieden, der unseren Verstand übersteigt. Schenke uns eine Freude, die nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern von der Liebe zu dir und von dem Anker der Gewissheit unserer Rettung. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Gott segne euch.